Gibt es so vielleicht 10 Faustregeln, wie man einschätzt, auf welchem Weg man Kommunikation betreibt, um sicher zu sein, dass das Wissen, was man vermitteln will oder die Tätigkeit, die man ausführen will, nicht durch Dritte eingesehen werden können?
Zunächst einmal gibt es ja diesen schönen Satz, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und immer wenn man so Zahlen über Computereinbrüche begegnet, dann sollte man natürlich auch fragen, wozu werden die erstellt. In Amerika gibt es seit einigen Jahren eine Diskussion, die heißt Infowar, also informationelle Kriegsführung. Und da werden also hochtrabende Szenarios von Militärs entworfen, wie man Computer zum Führen von sozusagen elektronischen Angriffskriegen benutzen könnte. Und da werden dann also ja wilde Geschichten erzählt, mehr oder weniger, die auch alle irgendwie schlüssig sind und Sinn machen, und neue Waffen diskutiert, wie beispielsweise eben HIRF. Das sind so umgebaute, sagen wir mal, Mikrowellenherde, die auf einer bestimmten Frequenz mit einer bestimmten Energie senden, die Computer kaputt machen. Und die Szenarios, die diskutiert werden, ist, wenn sich mit so jemand mit so einer Waffe ins Frankfurter Bankenviertel stellt und einmal im Kreis dreht, dann ist da eben Achterbahn. Und was bedeutet das für die Volkswirtschaft? Und müssen wir das nicht alles verbieten, mehr oder weniger? Und diese Diskussion ist hochspannend, und die kann man auch gerne führen und so weiter und so fort. Man kann sich auch gerne damit beschäftigen, inwieweit es möglich ist, Computer einzubrechen. Aber zumindest bei dieser amerikanischen Militärdiskussion ist auch immer ein bisschen klar, in was für eine Richtung das läuft. Das ist so eine Art self-fulfilling prophecy. Da wird also zunächst mal eine Bedrohung, ein Bedrohungsszenario gemalt, und dann wird natürlich Abhilfe irgendwo versprochen. Das heißt, die Computersicherheitsindustrie und gerade die Militärs, die haben so ihre Budgetrechtfertigungsprobleme in Zeiten, wo ihnen das Feindbild leider abhanden gekommen ist. Und gerade in der Computersicherheitsbranche wird natürlich auch nicht davor zurückgeschreckt, Unsicherheit im Zweifelsfall zu produzieren, um sie dann wieder abzuhelfen. Also zunächst einmal ein bisschen Vorsicht bei Zahlen. Das nächste wäre sozusagen zur Vervollständigung des Bildes dieses Thema Evaluierung. Da wurde ja erwähnt, so ein bisschen die Geschichte der Evaluierung, und dieses Orange Book, was also aus Amerika stammt, ist ein Kriterienkatalog, ein staatlich erstellter, ein in Anführungszeichen unabhängiger, der also die Sicherheit von Computersystemen bewerten sollte. Man sollte allerdings beachten, dass das Orange Book ursprünglich von der NSA, also von einem amerikanischen Geheimdienst, erstellt wurde, und zwar mit dem Ziel, annähernd alle Kriterien in dieses Buch aufzunehmen. Das heißt, man gibt den Leuten so eine Art Leitfaden in die Hand, die gehen das dann durch und sagen, aha, na gut, das muss ich beachten und das muss ich beachten und so weiter und so fort. Und wenn sie dann alle Kriterien in diesem Buch erfüllt haben, wiegeln sie sich in Sicherheit. Und genau das ist das Problem, weil einige Sachen wurden eben in diese Bücher ganz bewusst nicht aufgenommen, um eben entsprechende Wirtschaftsspionage durch Geheimdienste oder Angriffe von Seiten ganz anderer Stellen eben zuzulassen. Also um sozusagen gezielt Unsicherheit zu schaffen und nur eine Scheinsicherheit auf Seiten des Benutzers. Also sozusagen, man sollte sehr vorsichtig sein bei solchen Kriterienkatalogen, die sicherlich hilfreich sein können, ich will die nicht völlig schlecht reden, aber die eben immer ein bisschen das Problem haben, dass sie dann im Zweifelsfall so eine Scheinsicherheit erzeugen.
Über die Rolle der NSA werden wir dann sicherlich auch noch detaillierter kommen.
Da gibt es sicherlich noch
spektakuläre Fälle, die auch in den Medien veröffentlicht wurden.
Und wenn man jetzt sozusagen das Ganze praktisch aber selbst in die Hand nehmen möchte und beispielsweise seine Dokumente verschlüsseln möchte, und gerade bei der Verschlüsselungstechnologie, wenn man sagt, okay, jedes Telefax, was übertragen wird, gerade bei kleinen, innovativen vielleicht Unternehmen, gerade bei unternehmensinterner Kommunikation, die wirklich unternehmensintern bleiben sollte, der bestimmte Einsatz von Mitteln kann man ja nur noch als fahrlässig bezeichnen. Sagen wir mal unverschlüsselte Telefaxübertragung oder eben unverschlüsselte E-Mail-Übertragung, was nichts weiter ist wie so eine Postkarte im Prinzip, wo man eben, das ist so ein besonderes Problem des Internets, durch das sogenannte dynamische Routing, das heißt durch die da wird der Weg, den die Datenpakete oder den die Datenpostkarten sozusagen gehen, der wird immer individuell festgelegt. Man hat also nicht immer, man weiß nicht, wie man von A nach B die Daten gehen, sondern je nachdem, nach wie die Netzlast ist, ob da zwischendurch ein Computer ausgefallen ist oder ob irgendwo gerade eine Baustelle aufgemacht wird auf diesen Datenautobahnen, gehen die Datenpakete sozusagen mal so und mal so, und das kann von Minute zu Minute im Zweifelsfall unterschiedlich sein. Das heißt, man weiß gar nicht, wie viele sozusagen Postkarten, wie viele elektronische Briefträger diese Postkarten lesen können. Und wenn man Verschlüsselungstechnik einsetzt, hat man in der Tat ein Problem, und das ist dieser Schlüsselaustausch, dass man also mit allen Kommunikationspartnern irgendwo auch sicherstellen muss, dass der das ist, der einem seinen elektronischen Schlüssel schickt. Da gibt es also vielfältige mathematische Verfahren, die ich Ihnen jetzt alle mal erspare. Aber man trifft so auf Dienstleister, die sogenannte Trust Center anbieten, also so gemeinsame Zentren der Sicherheit in Anführungszeichen, oder auch in Amerika nennt man das, oder in der Fachdiskussion Trusted Third Parties, was so viel heißt wie vertrauenswürdige dritte Instanzen. Und es hat mal jemand kurz und bündig zusammengefasst auf die Frage, what is a trust center? They don't exist. Also es gibt auch keine vertrauenswürdigen dritten Stellen, weil was für eine Stelle sollte das sein, die wir alle in diesem Raum beispielsweise, der wir gleichsam viel vertrauen? Also wer sollte das sein, dem wir alle sozusagen so unbeschränkt vertrauen, dass wir also da einen Wohnungsschlüssel, sagen wir mal, abgeben und keine Angst haben, dass uns nicht vielleicht doch die Hütte leergeräumt wird? Und das heißt, gerade durch Trust Center entstehen sozusagen Angriffspunkte, die vorher gar nicht da waren, nämlich zentrale Angriffspunkte, die im Zweifelsfall, nehmen wir mal an, ein Trust Center, also wenn man jetzt sozusagen dieses Bild von der Kryptoregulierung nehmen will, dann heißt das ja, dass der Innenminister den Vorschlag gemacht hat, dass wir alle einen Zweitschlüssel zu unserer Wohnung bei der örtlichen Polizeidienststelle hinterlegen, zum Zwecke der Kriminalitätsbekämpfung. Da kann man zunächst mal sagen, gut, da gibt es gute Gründe dafür, wenn mal was passiert und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite müsste man dann auch konsequent die Frage stellen, wie sicher sind dann eigentlich Polizeiwachen? Gibt es nicht auch vielleicht mal Überfälle oder Einbrüche um Polizeiwachen? Beziehungsweise wie gut sind denn eigentlich Polizeibeamte gegen Bestechung und Ähnliches gefeit? Gibt es nicht auch dort Angriffspunkte, die sozusagen dadurch erst entstehen? Und entstehen nicht erst Sicherheitsrisiken durch so zentralisierte Sicherheitstechnologien? Das heißt, um das Ganze jetzt mal auf den praktischen Nutzwert sozusagen umzumünzen, würde ich sagen, zum einen gibt es das Problem, wenn man Sicherheitstechnik einsetzt, dass man nur solche Technik einsetzen sollte, deren Kriterien, deren Funktionsweise öffentlich bekannt ist. Also kein Produkt, wo einfach nur Sicherheit draufsteht und wo der Hersteller sagt, wie es funktioniert, das erzählen wir nicht. Deswegen hat sich ja beispielsweise bei der Internetkommunikation als Verschlüsselungsstandard PGP durchgesetzt, als eben einer der ersten Produkte war, die im Source Code öffentlich verfügbar war, wo also jeder reingucken konnte und wissen konnte, wie es funktioniert und keine Angst haben musste, dass da nicht doch eine sogenannte Trapdoor, also ein kleines absichtliches Sicherheitsloch sozusagen eingebaut war. Die nächste konkrete Empfehlung wäre vielleicht, wenn man schon Sicherheitsprodukte unbedingt mit Prüfsiegel haben will, und es gibt ja gerade in Behörden und in Unternehmen oftmals den Drang, nach bestimmten Kriterien vorzugehen, dann gibt es da also durchaus auch verschiedene, und man sollte sich nicht auf ein Prüfsiegel verlassen. Also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik beispielsweise vergibt bestimmte Prüfsiegel auch für Betriebssysteme eines, sagen wir mal, sehr weltweit großen Softwareunternehmens, dessen Betriebssystem sozusagen dominant auf dem Markt ist. Und die haben da eine bestimmte Sicherheitsstufe bekommen. Und das liest sich, wenn man das so in der Broschüre des Herstellers liest, liest sich das ganz toll. Was da allerdings nicht steht, ist, dass diese Sicherheitsstufe nur gilt, solange der Computer nicht an ein Netz angeschlossen ist. Das heißt, die Sicherheitsstufe ist sozusagen nur dafür ausgerichtet, dass der PC nicht vernetzt, nicht an einem Drucker, vielleicht an einem gemeinsamen Server in einem Unternehmen oder irgendetwas steht. Und in dem Moment, wo man einen Internetanschluss will, und das will man sicherlich als Unternehmen in Bälde oder jetzt schon, ist das mit dieser Sicherheit schon wieder dahin. Das heißt, man muss sich da schon, wenn man sich tatsächlich auf so Kriterien verlassen will, sehr genau umgucken. Und ein bisschen gesunder Menschenverstand schadet da sicherlich nicht. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, also angesichts der vielfältigen Angriffsmöglichkeiten, die auch durchgeführt werden, eben zum Zwecke von Wirtschafts- und auch Konkurrenzspionage, was insofern zwei unterschiedliche Bereiche sind, als dass Konkurrenzspionage lediglich heißt, dass also ein, ja was weiß ich, mit Ihnen in Konkurrenz stehendes Unternehmen vielleicht irgendwelche technischen Mittel einsetzt und da ist im Zweifelsfall das einzige oder das einfachste Mittel, einen Mitarbeiter zu bestechen. Hingegen Wirtschaftsspionage eben bedeutet, dass systematisch Telekommunikationsverbindungen und Daten und all das abgelauscht wird, um dann eben mal im Zweifelsfall reinzugucken oder auch Jahre später reinzugucken und zu gucken, ist da nicht irgendwas, was für uns interessant sein könnte. Also kurz- und mittelfristige Vorgehensweisen. Und insofern kann man schon sagen, es ist vielleicht besser, man setzt sozusagen irgendeine Verschlüsselungssoftware ein, bevor man überhaupt keine benutzt. Also jedes bisschen ist da sicherlich hilfreich. Auch wenn man sich tatsächlich damit beschäftigen will, befürchte ich da sozusagen immer so ein bisschen die Eigeninteressen derjenigen, der einem da Hinweise gibt auch im Hinterkopf behalten muss und aufpassen muss. Also sowohl die Sicherheitsindustrie als auch staatliche Stellen sind eben, es gibt keine unabhängigen dritten Instanzen da, die da neutrale Bewertungen durchführen. Es gibt vielleicht im Internet, gibt es so Foren, wo sowas öffentlich diskutiert wird und so, wo sehr viele unterschiedliche Interessen und Meinungen zusammenkommen. Das ist vielleicht noch sowas Ähnliches wie eine Objektivität. Also wir sagen, die größtmögliche Menge aller Subjektivitäten, das ist dann sowas Ähnliches wie Objektivität. Aber also man sollte da aufpassen, wer einem welche Tipps gibt sozusagen.
Ich weiß nicht, ob der Chaos Computer Club so eine neutrale Einrichtung ist, aber zumindest sollten wir jetzt nochmal, weil es jetzt doch auf nochmal explizit ausgeführt wurde, das Verschlüsselungsprogramm Pretty Good Privacy kurz erläutern. Also auch ein Programm, das für Privatanwender interessant ist, für den E-Mail-Verkehr. Also wir haben gehört, es gibt mehrere Varianten und wie kriegt man nun raus, welche die sichere ist und ob Phil Zimmerman, der Erfinder, da nicht doch mit zwei Leuten das Geschäft machen will, einmal mit den Kunden und einmal mit der NSA.
Also richtig ist, dass die Firma PGP selbst mittlerweile sozusagen jenseits von Gut und Böse ist und von einem Unternehmen aufgekauft wurde, das wiederum von einem Unternehmen, das einem Unternehmen gehört, das offenbar identisch mit der NSA ist. Und insofern ist davon auszugehen, dass alle PGP-Versionen nach 5 beziehungsweise ab 5.5 kann man im Groben sagen, bestimmte Eigenschaften haben, die eben eine Wiederherstellung des Schlüssels zumindest erleichtern. Klar ist aber auch, dass die Version 2.6.2, das ist sozusagen die im Moment gebräuchliche, unproblematisch ist und eben offengelegt wird und den Schlüssel enthält. Und es gibt jetzt sozusagen gerade eine Spaltung in dieser PGP-Welt, weil es eben eine offene Entwicklung ist. Und das, ich habe ja weniger gesagt, dass ich das jedem empfehlen würde. Ich habe gesagt, das PGP hat sich deswegen durchgesetzt, weil es eben im Source Code verfügbar ist. Und sicherlich hat diese Diskussion, also dadurch, dass eben im Internet da viele Entwickler auch drauf gucken und sich überlegen, ist das gut oder ist das schlecht oder was wird da eigentlich gemacht, im Gegensatz zu anderen Produkten, wo man einfach nicht drauf gucken kann, weil die nicht offen liegen, sondern weil die einfach nur behaupten, es ist sicher. Und man kann nur vermuten, was da drin ist. Sicherlich wird deswegen auch gerade sozusagen von PGP insofern mehr oder minder Abstand genommen, als dass PGP selbst einen kommerziellen Weg gehen wird, der eher regierungskonform ist, um eben bestmögliche Geschäfte machen zu können. Und einen anderen Weg, der heißt OpenPGP, und das ist dann sozusagen ein offener Standard, ein unkommerzieller Standard, der eben nach wie vor unter diesen öffentlichen Kriterien dort entwickelt wird. Ob der CCC jetzt sich sozusagen, als wir verstehen uns sicherlich nicht so als Prüfinstanz, wir betreiben ja selbst auch eine Website, wir geben auch eine Zeitschrift heraus und wir diskutieren auch genau diese Themen. Wir verstehen uns aber mehr als ein öffentliches Forum, sagen wir mal, und versuchen also dort Interessierten, aber auch den Akteuren einen gewissen Raum der Auseinandersetzung zu geben, um eben einen zu verhindern, nämlich dass diese ganze Diskussion im stillen Kämmerlein zwischen 3-4 Leuten geführt wird und der normale Benutzer eben nur in den Laden gehen kann und irgendwelche komischen Produkte kaufen kann und gar nicht weiß, was das ist. Und mir ist es ein klein bisschen lieber, Leute benutzen Sicherheitstechnologie im Bewusstsein, dass damit irgendetwas getan werden kann, als gar keine. Es ist ein bisschen schwierig. Man kann angesichts der vielfältigen Schwächen, die so Systeme haben, verfallen viele leicht in den Nihilismus zu sagen, es ist ja sowieso nicht sicher, also brauche ich mich auch nicht zu schützen. Bloß wir alle haben irgendwie Wohnungen mit Türschlössern und wir wissen auch, dass man diese Schlösser mit so Picksets, mit relativ einfachen Werkzeugen, wenn sie mal ein Problem haben, dass sie ihren Schlüssel verlieren und da kommt ein Schlüsseldienst und werden sich wundern, wie schnell das geht, also ohne Bohrmaschine ihre Wohnungstür wieder aufzuschließen. Und viele wissen das und trotzdem werden wir nicht gleich dazu übergehen, die Türen auszuhängen und zu sagen, naja, ist doch egal. Und sozusagen, also vor diesem Fatalismus wollte ich gern warnen, in diese Spirale wollte ich nicht reinfallen. Und deswegen, klar, es gibt das Problem mit kommerziellen Kriterien und hier und da. Und es gibt sicherlich in der Geheimdienstwelt da bestimmte Ebenen des Angriffs. Problematisch ist natürlich, dass, sagen wir mal, eine Konkurrenzfirma eine bestimmte Intentionslage hat und die kann man bewerten und dann kann man sich überlegen, okay, da müssen wir uns vor bestimmten Sachen schützen, aber die eingesetzte Technologie, nehmen wir mal an, sie kommunizieren über in Anführungszeichen abhörsichere Mobiltelefone, die es übrigens nicht gibt, Aber über sowas wie GSM, dann ist es ja so, die sind abhörbar aufgrund staatlicher Interessen. Bloß wer dann abhört, der ist eventuell wer ganz anderes. Also sozusagen die Ausnutzung von eigentlich legitimen Abhörbefugnisstellen Stellen durch eben Konkurrenzspionage oder ähnliches, das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns heute bewegen. Und an der Stelle hat jetzt hoffentlich die Diskussion und gerade die Kryptodebatte hat auch so ein bisschen diese Richtung angenommen, dass jetzt endlich mal darüber diskutiert wird, warum denn nicht tatsächlich mal sichere Technologie entwickelt wird. Und zwar sichere Technologie in dem Sinne, dass die staatlichen Stellen auch bitte schön andere Möglichkeiten wählen, sich beispielsweise an die Endstellen der Kommunikation wählen und nicht einfach die ganze Technologie unsicher machen. Oder um es anders zu formulieren, wenn, dann sollen die Polizei doch bitte die Türen eintreten und nicht die Schlösser so unsicher machen, dass auch jeder Einbrecher da mit dem Schraubenzieher reinkommt.